So, jetzt legt mal die rosa Zettel beiseite. Wir nehmen jetzt gelbe. Und sprechen heute Nachmittag erst einmal über unsere gesunde Sorge um uns selbst. Ich erzähle euch erst mal wieder etwas aus meinem Leben. Als ich auf den Philippinen ankam, als junge Missionarin, so ziemlich bald nach der Bibelschule, da war ich besonders geistlich, Anführungsstrichen. Ich hatte einen Heiligenschein. Und ich habe gedacht, um eine gute Missionarin zu sein, muss man sich auch auf die Stufe der Menschen stellen, denen man ja das Evangelium bringen will. So einfach wie nur möglich leben. So mit Apfelsinenkisten und Plastikgeschirr. Nicht ganz so schlimm, aber immerhin. Ich lebte ja von Spenden anderer Leute und manches, was ich mir so in Deutschland auch geleistet hatte, das fiel natürlich auf den Philippinen weg. Ich bin mit großer Begeisterung ausgereist. Ich wusste, Gott hat mich gerufen. Dann habe ich die Sprache gelernt, Tagalog, und konnte auch schon nach einem Jahr in der Sprache unterrichten und habe ja vorhin schon gesagt, es war so toll, einfach zu erleben, wie Gott wirkt. Und trotzdem war es so, dass nach ungefähr 2 Jahren ich keine Freude mehr hatte. Ich wollte nach Hause. Ich wollte Koffer packen. Ich mochte nicht mehr. So viel Schmutz, so viel Elend, das mir jeden Tag begegnete. Obwohl die Arbeit schön war, hatte ich keine Freude mehr. Und dann hatten wir, und das war das Schöne in meiner Missionsgesellschaft, da gab es so ein älteres Ehepaar, die waren Mama und Papa für uns junge Missionare. Die hatten eigentlich keine andere Aufgabe, als die Missionare zu besuchen, so eine Woche mit den Missionaren zu verbringen, einfach da zu sein. Der Mann hat dann ein paar Dinge im Haus repariert, die wir als Frauen nicht so gut hingekriegt haben. Die Frau hat mit uns gesessen und geredet und irgendwann, so nach 2, 3 Tagen, habe ich mir dann ein Herz gefasst und habe mit ihm gesprochen. Und habe gesagt, Harold, ich weiß noch, heute richtig netter alter Brite aus England, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, aber ich habe keine Freude mehr. Ich will einfach nur noch nach Hause. Ich bin nur noch in Kofferpackstimmung. Und dann sagt er, ja, und hast du mal überlegt, woran das liegen könnte? Aber ich wusste es nicht genau. Und dann sagte er ein paar Dinge, die ich seitdem nie vergessen habe und die mir oft schon geholfen haben, auch in Gesprächen mit anderen. Er sagte, Gott hat uns geschaffen mit Leib, Seele und Geist. Und er sagte, wenn ich so sehe, wie ihr euch um euren Leib kümmert, das finde ich vorbildlich. Ihr geht zum Markt, ihr kauft frisches Gemüse und Salate mussten in Chlor eingeweicht werden, damit wir das überhaupt essen konnten. Ihr kocht euer Wasser ab, ihr versorgt euch abwechslungsreich und gesund. Und wir waren auch gesund. Und dann sagt er, und euer geistliches Leben scheint auch in Ordnung zu sein. Ihr betet miteinander, ihr vergebt einander, wenn Dinge nicht in Ordnung sind. Ich wohnte mit einer Amerikanerin zusammen. Wir haben auch damals, so in den ersten Jahren, noch viele CDs, damals waren das noch Kassetten, aus der Heimatgemeinde gehört, einfach in unserer Sprache, auch um Gemeinschaft zu haben, ne, mit den Lieben hier. Also wir waren geistlich fit. Ich glaube nicht, dass es einen Tag gab, an dem ich meine stille Zeit nicht gemacht hätte. Natürlich haben wir stille Zeit gemacht, haben auch darüber geredet. Und dann sagt er, aber was tut ihr eigentlich für eure Seele? Und ich habe den angeguckt und wusste überhaupt gar nicht, wovon der redet. Er sagt, ja, wir sind doch Leib, Seele und Geist. Ihr kümmert euch um einen gesunden Umgang mit dem Leib, um einen gesunden Umgang mit dem geistlichen Leben. Was ist mit eurer Seele? Und er sagt, ja, was meinst du denn? Und er sagte, ja, etwas, was deiner Seele wohltut. Das hat gar nichts mit dem Dienst zu tun. Da muss man nicht überlegen, was man für andere tut, sondern woran hast du Freude? Was macht dir Freude? Und was machst du nur um der Freude willen, die du hast? Etwas, woran deine Seele sich erquicken kann. Und so. Also ich muss richtig überlegen. Dann sagt er, ja, woran hast du denn Freude? Ich sage, ja, zum Beispiel an klassischer Musik. Und dann sagt er, ja, und jetzt bin ich schon 3 Tage hier und habe noch keine gehört. Warum denn nicht? Dann sage ich, ja, wir haben so einen ganz alten Kassettenrekorder. Und unsere Kassetten, damals noch Kassetten, ne, die sind so ausgeleiert. Und hört mal klassische Musik auch von ausgeleierten Kassetten. Das könnt ihr ja gleich vergessen. Also die konnte man nicht mehr anhören. Und dann sagt er, ja, warum kauft ihr denn keinen neuen Kassettenrekorder? Oder eben, warum geht ihr nicht mal nach Manila ins Konzert, in ein gutes klassisches Konzert? Ich habe den angeguckt, ich lebe von Spenden. In Deutschland opfern Menschen, schicken Geld und ich gehe in Manila ins Konzert. Ne, das geht doch gar nicht. Oder kauf mir einen neuen Kassettenrekorder, nur weil ich mir etwas Gutes tun will. Das geht doch nicht, oder? Ich hatte wirklich Skrupel. Und dann sagt er, habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Und dann schreibe ich hinterher in meinem Rundbrief, ich war gestern in Manila im Konzert und alle hören auf, mich zu unterstützen. Also, nee, das geht nicht. Und dann sagt er, naja gut, dann lasst ihr das eben, aber dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr tatsächlich bald zu Hause seid und der Dienst, euer Dienst hier zu Ende ist. Und das müsst ihr euch überlegen. Und dann hat er darüber gesprochen, dass wir, wenn Gott uns schon Leib, Seele und Geist gegeben hat, wir auch eine Verantwortung für alle drei haben. Und wenn wir die Verantwortung nicht wahrnehmen, dann ist das auch ein Schuldigwerden vor Gott. Naja, wir haben uns das sagen lassen und ich habe gelernt. Ich habe auch gelernt, sage nicht alles, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst. Ich musste das ja nicht in meinem Rundbrief schreiben, wenn ich in einem Konzert gewesen bin. Und ihr müsst wissen, ein Konzert mit besten Plätzen auf den Philippinen war damals vielleicht 2 D-Mark umgerechnet. Also wir reden hier nicht von Summen, ne, sondern so. Also wir haben das dann angefangen, wir haben tatsächlich einen neuen Kassettenrekorder gekauft und haben uns auch ein paar neue klassische Kassetten gekauft. Einmal im Monat sind wir in ein Konzert gegangen und ich kann euch sagen, mein Leben war wie auf den Kopf gestellt. Es lief wieder rund. Und heute begegnen mir ganz viele Frauen, die vernachlässigen einen Teil dieser 3 Teile. Kaum einer vernachlässigt seinen Körper. Was man heute alles tut für einen Körper, ist erstaunlich. Und die Fitnessstudios, ne, die sprießen aus dem Boden wie Pilze und alle müssen fit sein und alle müssen körperlich was tun, ist auch gut so. Aber viele vernachlässigen ihr geistliches Leben. Und das wäre auch nicht gut. Wir sprechen aber nachher noch darüber. Aber was ich unter Christen am meisten entdecke, ist, dass sie ihrer Seele nicht wohltun. Weil sie denken, das ist ungeistlich, weil sie denken, das ist egoistisch, weil sie denken, als Christ darf ich mir das nicht leisten oder wie auch immer. Und wir wollen heute Nachmittag mal uns fragen, wie sieht denn gesunde Sorge um sich selbst aus? Ich rede nicht von einem sich um sich selbst drehen. Ich rede nicht von Selbstverwirklichung, sondern von einer gesunden geistlichen Sorge um sich selbst. Das wird also unser Thema sein heute Nachmittag. Nun gibt es ja Christen, und das ist mir auch schon begegnet, ich habe mal ein Frauenfrühstücksthema so genannt, hab dich lieb, die gesunde Sorge um dich selbst. Und da sind einige Frauen nicht gekommen, weil sie denken, das ist so ein weltliches Thema, sich selbst lieb haben. Also was ist das denn für eine egoistische Aussage? Findet ihr das auch? Sollten wir uns nicht lieb haben? Doch. Aber ist es nicht so, dass wir in einer Welt leben, in der die Menschen sich sowieso lieber haben, als sie sollten? Leben wir nicht in einer Zeit, in der der Egoismus sprießt? Leben wir nicht in einer Zeit, in der immer mehr Menschen nur auf sich selbst bedacht sind? Überlegen wir mal ein paar Aussagen, die so in der Welt gemacht werden. Und die deutlich machen, dass man so auf sich selbst fixiert ist. Mein Bauch gehört mir, ist das die Aussage, die ich gerade gehört habe? Ja, ganz genau. Mhm. Was noch? Da brauchen wir ein Mikrofon, eine sanfte Stimme da hinten.
Ein jeder ist seines Glückes Schmied, oder wer sich selbst hilft, dem hilft auch Gott.
Kannst du das für mich nochmal wiederholen?
Ein jeder ist seines Glückes Schmied. Oder wer sich selbst hilft, dem hilft auch Gott.
Ja, sich selbst. Ein jeder ist sich selbst. Schon wenn dieses Wort selbst vorkommt, dann wissen wir, das ist sehr auf einen selbst bezogen. Aber auch solche anderen Sätze, manchmal gar nicht so gravierend, ich muss mich doch um meine Bedürfnisse kümmern. Oder ich muss mich doch entfalten können. Ich muss mich doch selbst verwirklichen. Selbst, selbst. Und das sind schon Dinge, die wir in dieser Welt immer wieder hören. Ne? Ich, meiner, mir, mich. Es dreht sich schlussendlich alles um mich. Und dennoch habt ihr recht, wenn ihr sagt, doch, wir sind beauftragt, gesunde Sorge um uns selbst zu tragen. Allerdings der Vers, der oft angeführt wird aus der Bibel, der wird meistens falsch ausgelegt. Da heißt es ja, dass wir unseren Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Sagt dieser Vers, dass ich mich lieben soll? Nö. Er sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Was sagt also der Vers? Du liebst dich sowieso. Und jetzt lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Dieser Vers sagt nicht, du sollst deinen Nächsten lieben und du sollst dich lieben. Das sagt dieser Vers gar nicht. Sondern liebe deinen Nächsten so, wie du dich auch liebst. Denn das setzt die Bibel voraus, dass wir uns lieben. Und das ist auch in Ordnung so. Die Bibel setzt das voraus, wir haben allen Grund, uns zu lieben. Denn wenn Gott uns liebt, wenn wir in Gottes Augen wertvoll sind, wenn wir für ihn kostbar sind, wenn er sagt, er liebt uns, wer sind wir, dass wir kommen und sagen, aber ich liebe mich nicht. Ist ja Unsinn. Und dennoch, obwohl wir einerseits das wissen, da ist Egoismus in uns, wir lieben uns, sind manche Frauen sehr gespalten. Und das begegnet mir in der Seelsorge ganz oft. Man sagt ja zum Beispiel, dass Stolz und Minderwertigkeitsgefühl die zwei Seiten einer Münze sind. Es ist eine Münze. Und Stolz und Minderwertigkeitsgefühl sind ganz eng zusammen. Aber Hass und Liebe sind auch zwei Seiten einer Münze. Und wir wissen sehr schnell, wie schnell Liebe umschlagen kann in Hass. Zum Beispiel sagen mir Frauen, ich kann mich nicht selbst lieben. Ich habe sogar Frauen gehört, die gesagt haben, ich hasse mich selbst. Aber dann drehen sie sich doch nur um sich selbst, suchen Aufmerksamkeit, möchten gelobt werden, möchten Anerkennung haben. Ja, wenn ich mich selbst hasse, warum suche ich dann Lob und Anerkennung? Das passt gar nicht zusammen. Aber das ist alles nur Einleitung. Wir müssen uns ja mal fragen, warum fällt es Menschen im biblischen Sinne so schwer, sich selbst zu lieben und sich selbst auch Gutes zu tun? Es gibt nämlich ganz viele Frauen, die gehen grausam mit sich um. Die gehen lieblos mit sich selbst um. Die achten nicht auf das, was sie brauchen. Sie vernachlässigen sich selbst oder einen Teil ihrer Persönlichkeit. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn das Leben nicht rund läuft. Und was denkt ihr, was dahin führen kann, dass Frauen sich selbst nicht so lieben, wie die Bibel es meint? Ich rede jetzt nicht vom Egoismus und sich nur um sich selbst drehen. Aber was kann dahin führen, dass Frauen nicht gesund mit sich umgehen, nicht sorgsam, behutsam mit sich selbst umgehen?
Dass man geprägt ist von Kindheit.
Wenn man dem Nächsten?
Geprägt ist von Kindheit, wie man aufgewachsen ist.
Noch einmal brauche ich
geprägt
das.
Geprägt durch die Kindheit, ja. Wie man aufgewachsen
geprägt.
Ist.
Geprägt, Prägung ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und Prägung hat unterschiedliche Aspekte. Aber wenn man zum Beispiel so aufgewachsen ist in einer Familie, in der man Gefühle nicht zeigen durfte, in der man nicht ehrlich aussprechen durfte, welche Bedürfnisse da sind. Wenn man aufgewachsen ist mit, wir sind ja Frauen, aber ein deutscher Junge weint nicht, ne? Also hier keine Schwäche zeigen und so weiter, dann kann es sein, dass die Seele irgendwann dicht macht, wie zugemauert ist und dass man der Seele dann nicht mehr das gibt, was sie braucht. Von klein auf durfte die Seele sowieso nicht sagen, was sie empfindet. Also hat man es nie gelernt, diese Gefühle zum Ausdruck zu bringen oder diese Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen. Prägung. Was könnte noch dahin führen? Was die Seele dahin bringt, dass die Seele einfach dicht macht, so eine Schutzmauer aufbaut und dann umringt ist von einer Mauer und gar nicht mehr offen ist für Liebe und Zuwendung und Herzlichkeit. Was könnte dahin führen?
Enttäuschungen.
Was war das?
Enttäuschungen.
Enttäuschungen. Und die entstehen ja oft durch Verletzungen, ne? Und wenn Verletzungen, wenn Wunden nicht bearbeitet sind, dann neigen wir dazu, diese Wunden weiterzugeben, anderen oder uns selbst. Wenn zum Beispiel sich junge Mädchen ritzen, sich richtig Verletzungen zufügen, oft ist das ja nur ein Ausdruck davon, dass sie einmal tief verletzt wurden. Diese Wunden sind nicht verarbeitet und jetzt brauchen sie irgendein Ventil, um diese Wunden weiterzugeben und oft eben sich selbst. Genau, Verletzungen, Enttäuschungen. Gibt es noch etwas?
Missbrauch.
Missbrauch, das wäre so eine schreckliche Verletzung, die dazu führen könnte. Und wenn man viele Enttäuschungen erlebt hat, wir gehen gleich zu dem Positiven, aber wenn man viele Enttäuschungen erlebt hat, dann ist es ja verständlich, dass wir solche Schutzmauern aufbauen. Wir wollen ja nicht wieder verletzt werden. Und jemand hat einmal gesagt, weil wir alle mit Schutzmauern herumlaufen, begegnen sich Mauern, wenn sich zwei Menschen begegnen, anstatt zwei Herzen. Und wenn sich zwei Mauern begegnen, dann ist das etwas anderes, als wenn sich zwei Herzen begegnen. Wenn sich Mauern begegnen, ist das ziemlich kalt und es kracht vielleicht ziemlich. Aber wenn sich Herzen begegnen, dann ist da auch Wärme und Liebe und eben Herzlichkeit. Also schwere Verletzungen, vom Missbrauch angefangen, aber es können auch verbale Verletzungen gewesen sein, aller Art, können dahin führen, dass wir die Seele einmauern und ihr nicht mehr das geben, was sie braucht. Auch hoher Idealismus kann dahin führen. Zum Beispiel einer, der auf der Karriereleiter unbedingt ganz oben ankommen will. Das kann im Beruf sein, er will den höchsten Managerposten haben. Das kann im Sport sein, man will unbedingt die Goldmedaille. Und alle eigenen Bedürfnisse müssen zurückstehen, nur damit man dieses hohe Ziel erreicht. Und auch da wird die Seele vernachlässigt, weil es nur noch darum geht, dieses hohe Ziel zu erreichen. Und wenn die Seele vernachlässigt wird, dann müsst ihr euch das vorstellen wie ein Rad mit drei Speichen. Wenn ein Rad drei Speichen hat, Leib, Seele und Geist, und in einem Rad eine von drei Speichen bricht, was passiert mit dem Rad? Es eiert. Und wisst ihr was? Manche Frauen eiern durchs Leben. Die laufen einfach nicht rund. Irgendeine Speiche ist so vernachlässigt, dass diese Speiche entweder am Zerbrechen ist oder schon zerbrochen ist. Und die Frage, die wir heute Morgen stellen, ist, dürfen wir uns um uns selbst kümmern? Müssen wir uns nicht sogar um uns selbst kümmern? In einem guten Sinne. In der Bibel gibt es wenigstens zwei Stellen, die müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, im Neuen Testament, wo zum Beispiel den Ältesten in Ephesus gesagt wird, hab Acht auf euch selbst und auf die Herde. Also, wenn wir nicht Acht haben auf uns, können wir auch nicht Acht haben auf andere. Darum das andere dritte Thema ist ja die Sorge um andere. Und auch dem Timotheus wird das gesagt, Timotheus, hab Acht auf dich selbst und dann kümmere dich um die anderen. Wir müssen diese Reihenfolge wirklich auch einhalten, damit wir das sein können, was Gott will, dass wir sind. Nun, wir dürfen das. Und das, dazu suchen wir jetzt drei Antworten. Dürfen wir uns um uns selbst kümmern? Wir dürfen. Und da lesen wir doch einmal diesen Vers, den habt ihr aber auch in euren Notizen. 4. Mose 14, 18. Wer liest mal, oder ihr könnt alle mal gucken, und dann sagt mir, was in diesem Vers über unseren Gott steht. Ich möchte nur die Aussage über die Eigenschaften Gottes.
Der Herr ist geduldig und von großer Barmherzigkeit. Und vergibt Schuld und Übertretungen.
Ja, das reicht. Der Herr ist geduldig und barmherzig. Ist uns das bewusst, dass wir einen barmherzigen Gott haben? Er steht nicht mit einer Peitsche hinter uns. Er ist kein Sklaventreiber. Er sagt nicht, wenn du das nicht tust und wenn du das nicht tust, dann bist du kein gutes Gotteskind. Wir haben einen barmherzigen Gott. Das müssen wir immer wieder vor Augen haben. Mir begegnen auch zu viele Frauen, die haben Angst vor Gott. Wenn ich das nicht mache oder wenn ich das nicht bringe oder wenn ich mich da schuldig mache, dann muss ich Angst haben vor diesem Gott. Nein, wir haben einen barmherzigen Gott. Und er weiß genau, wie wir ticken. Der weiß genau, was wir brauchen. Der weiß genau, wie viel er uns zumuten kann. Er ist so barmherzig. Das ist das Erste, was wir vor Augen haben wollen. Wir haben einen barmherzigen Gott. Das ist auch in anderen Versen, wird das deutlich, im Psalm 86, 15, in Jakobus 5, 11, immer wieder, der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Aber dann auch, was ist das Zweite? Wir haben nicht nur einen barmherzigen Gott, was steht in Johannes 3, Vers 16? Das kennt ihr alle auswendig, das müsst ihr nicht aufschlagen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Da könnten wir jetzt ja unseren Namen einsetzen. So sehr hat Gott Elisabeth, so sehr hat Gott Anita, so sehr hat Gott Susanne, wie auch immer, geliebt. Und dann in 1. Johannes 3, Vers 1, seht, welch große Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder sind. Wir werden ja nicht aus eigener Anstrengung Gottes Kinder, sondern wir sind Gottes geliebte Kinder, wenn er uns durch Jesus Christus gerettet hat, wenn wir uns haben retten lassen. Und Gott kann gar nicht anders als lieben, denn er ist Liebe. Und er zeigt uns jeden Tag seine Liebe. Wie erfahrt ihr Gottes Liebe so in eurem Alltag? Wie erfahrt ihr Gottes Liebe im Alltag? Ich meine, dass er uns liebt, das wissen wir ja. Diese Tatsache akzeptieren wir. Aber wie erleben wir diese Liebe im Alltag?
Er sorgt auch in den kleinsten Dingen für uns.
Nochmal?
Für alle? In den kleinsten Dingen des täglichen Lebens.
Ja, er sorgt für uns. Das ist eine. Er sorgt für uns. In den kleinsten Dingen des Lebens. Was tut er noch für uns?
Er vergibt
immer wieder. Was tut er noch?
Er schenkt mir Frieden, auch wenn es äußerlich kein Frieden ist.
Beschenkt uns mit Frieden, mit Freude, was auch immer. Er führt uns. Da ist noch eine Hand. Ja?
Er ermutigt uns.
Ja, er ermutigt uns. Er ist wirklich so wunderbar. Und er zeigt in diesen Dingen, dass er uns liebt. Und weil er uns so liebt, möchte er auch, dass wir Sorge um uns tragen. Denn das sind wir auch, zum Beispiel im Alltag merken wir das auch, die Kinder, die ihr liebt, um die kümmert ihr euch, stimmt's? Denn das, was man lieb hat, das versorgt man auch, das umsorgt man auch. Da geht man behutsam mit um. Gott macht das mit uns und er möchte, dass auch wir von ihm dass wir uns lieben lassen und dann Acht haben auf uns selbst. Und es gibt noch etwas. In 1. Mose 1, 27, das Dritte. Also wir haben das Erste, er ist barmherzig. Er liebt uns unendlich und wir sind wertvoll für ihn. Und in 1. Mose 1, 27 gibt es noch eine Begründung, warum wir Acht haben sollen auf unsere Seele. Ja, Gott hat uns geschaffen. Und zwar nach seinem Ebenbild. Er hat uns als etwas ganz Wunderbares geschaffen. Also ihr Prinzessinnen oder Königskinder oder wie soll ich euch heute nennen? Seid ihr euch dessen bewusst, dass ihr von Gott geschaffen seid? Und als er uns geschaffen hat, uns als Frauen, da hat er sich etwas ganz Wunderbares ausgedacht. Er hat uns so geschaffen, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben können. Und diese Gemeinschaft, die sucht er. Auch wenn Menschen ihm den Rücken zukehren, er hat nie aufgehört, sich nach den Menschen zu sehnen. Wissen Sie, wie die allererste Frage in der Bibel lautet? Wisst ihr das? Die allererste Frage. Wo bist du? Adam, wo bist du? Und das ist eigentlich die Frage, die sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Mensch, wo bist du? Mensch, ich habe Sehnsucht nach Gemeinschaft mit dir. Susanne hat das heute Morgen gebetet. Herr, danke, dass du dich genauso sehnst nach Gemeinschaft mit uns, wie wir uns nach Gemeinschaft mit dir. Und das ist, weil er uns so geschaffen hat, dass er uns als Gegenüber wollte. Er hat uns wunderbar geschaffen und wir sind ganz kostbar in seinen Augen. Und jetzt sage ich nochmal, wenn uns etwas sehr wertvoll ist, wenn uns etwas sehr kostbar ist, dann gehen wir ja auch behutsam damit um, stimmt's? Mit kostbaren Dingen, die lassen wir nicht einfach so irgendwie links liegen. Kostbare Dinge hegen und pflegen wir. Und unsere Seele, wir als Mensch mit Leib, Seele und Geist sind so kostbar für den Herrn, dass es nicht egal ist, wie wir damit umgehen. Schaut mal, wir wissen, dass zum Beispiel Gesundheit ein Geschenk von Gott ist, stimmt's? Haben wir trotzdem Verantwortung? Ja, natürlich. Und so ist natürlich alles geschenkt von ihm. Und trotzdem tragen wir Verantwortung. Auch das geistliche Leben. Schlussendlich hat er es uns geschenkt. In Christus haben wir geistliches Leben. Haben wir trotzdem eine Verantwortung? Ja. Wenn ich jetzt an eine Ehe denke, viele von euch sind ja verheiratet. Jetzt seid ihr also verheiratet und gesagt, so, jetzt ist ja alles in Ordnung. Jetzt bin ich auf dem Papier verheiratet und jetzt kann ich den Karren laufen lassen. Was glaubt ihr denn, wie lange die Ehe hält? Wenn schon Ehe, dann hat man auch eine Verantwortung, in diese Beziehung zu investieren, oder? Und so ist das mit uns. Gott hat uns alles geschenkt und schlussendlich ist er derjenige, der sich liebevoll, barmherzig um uns kümmert. Aber er hat uns eine Verantwortung gegeben für Leib, Seele und Geist. Und die große Frage ist, ja, wie sieht das denn nun in der Praxis aus? Und jetzt müsst ihr richtig ein bisschen arbeiten. Jetzt gehen wir nämlich zu einem Kapitel zur Praxis, zu den Sprüchen. Oh, ich weiß, jetzt kommt das Kapitel, das die Frauen lieben. Ne? Ihr wisst schon, um welches Kapitel es jetzt geht in den Sprüchen. Sprüche 31. Sprüche 31. Und ich teile euch gleich ein, aber im Blick auf Sprüche muss ich erst noch bei euch was erzählen. Ich habe lange Zeit dieses Kapitel überhaupt nicht gemocht. Dann habe ich das einmal gelesen und dachte ich, diese Frau ist da oben. Die wird so veridealisiert, da komme ich sowieso nie hin. Also lese ich das Kapitel auch gar nicht. Und wisst ihr was? Ich hatte eine tolle Entschuldigung. Da ist ja von einer Ehefrau die Rede und ich bin keine. Also ich brauche dieses Kapitel auch gar nicht zu lesen. Ich war fein raus. Aber Gott lässt uns mit solchen Entschuldigungen ja nicht laufen. Und irgendwann habe ich dann mal angefangen, dieses Kapitel wirklich zu studieren und habe gesehen, dass wir hier eine Frau haben, die es gelernt hat, sich um Leib, Seele und Geist zu kümmern und dass das, was wir von ihr lesen, Resultat ist der Verantwortung, die sie auch wahrnimmt. Und ihr habt jetzt, wir sind schön, drei Teile, super. Jetzt wird, ja, ihr lest diese Verse 31 ab Vers 10 bis zum Schluss und schreibt mal all die Dinge heraus, die etwas aussagen über das, was sie für ihren Körper tut. Und ihr hier in der Mitte, ihr habt das Schwerste. Ihr sucht all das raus, was sie für ihre Seele tut. Und ihr dort am Fenster, ne, auf dieser Fensterreihe, ihr schreibt mal auf, was sie für ihr geistliches Leben tut. Und manchmal muss man zwischen den Zeilen lesen. Aber jetzt eine Viertelstunde an den Tischen, lest dieses Kapitel, redet darüber und schreibt auf, was sie für Leib, Seele und Geist tut. Ich bin davon überzeugt, dass diese Frau ausgewogen lebt. Und Ausgewogenheit ist ein ganz wichtiger Aspekt. Immer wenn wir zu einem Extrem neigen, eine Sache überbetonen und die andere vernachlässigen, dann läuft das Rad nicht mehr rund. Wir müssen ausgewogen leben. Diese Frau tut etwas für ihren Körper. Ihr hier an diesem Tisch, nennt mir mal eine Sache, nur eine, die sie für ihren Körper tut. Bitte? Sie isst gut, jawohl. Sie sorgt für anständige Nahrung, für sich selbst und für andere. Da steht, sie holt die Nahrung von ferne. Das kann bedeuten, sie isst auch abwechslungsreich, nicht immer dieselbe 0815-Mahlzeit, sondern ne, auch von ferne. Sie hat Mut zu neuen Dingen, auch mal ein neues Rezept auszuprobieren. Sie isst gut, sehr gut. Was macht sie noch für ihren Körper? Eine Sache. Sie pflegt sich. Wenn man sich pflegt, tut das der Seele auch gut? Ja, ne? Also das könnten die auch sagen. Aber sie achtet auf ihren Körper, da ist keine Frage. Sie pflegt sich. Was macht sie noch? Ihr seid noch. Ich werde das gleich von vorne nochmal alles wiederholen. Und ihr, was macht sie noch für ihren Körper? Sie umgibt sich mit schönen Dingen. Ich glaube, das ist mehr für ihre Seele. Also was tut sie ganz konkret für ihren Körper? Ja, das ist doch eine gute Antwort. Sie arbeitet körperlich in der frischen Luft. Die kauft sich nämlich einen Weinberg, die arbeitet da draußen und dann arbeitet sie da draußen. Also diese Frau, die isst gut, die bewegt sich in der frischen Luft. Schläft sie genug? Was? Ja, ihr lieben Leute, ihr müsst auch gründlich lesen. Da steht zwar, ihr Licht verlischt es nachts nicht, aber das heißt nicht, dass sie nicht ins Bett geht. Denn ein Vers oder zwei Verse weiter steht, sie steht auf morgens, also muss sie auch irgendwann ins Bett gegangen sein. Ne? Also, ja. Dieses, ihr Licht verlischt es nachts nicht, hat eine zweifache Bedeutung, ich sage die mal am Rande. In der damaligen Zeit haben Frauen, die Gastfreundschaft praktiziert haben, haben ein Öllämpchen im Fenster stehen lassen haben, damit vorbeiziehende Pilger wussten, hier kann ich einkehren. Das war dieses, ihr Licht verlischt es nachts nicht, sagt, sie war gastfreundlich. Aber ich denke, es hat auch eine geistliche Komponente. Wir gehen ja manchmal durch dunkle Zeiten und diese Frau auch. Und wenn zum Beispiel ein Licht in unseren Herzen brennt, wenn Gott ein Licht angezündet hat in unseren Herzen, das trägt uns durch, auch durch die dunklen Stunden. Sie hat ein Licht, und das könnte man dann auch wieder bei dem Geistlichen sagen, sie hat ein Licht, das sie durchträgt durch die Nacht und das verlischt nicht. Also das ist, ich denke, sie schläft genug und ihr lieben Frauen, ausreichend Schlaf ist das beste Kosmetikmittel. Da könnt ihr manches Geld sparen und müsst nicht schwarze Augenränder umpinseln und so weiter. Also gut schlafen ist eine gute Sache. Noch was für den Körper, was wir jetzt noch nicht gesagt haben? Bitte? Kleidung. Ja, das war hier auch so ein Thema. Dass sie sich schön anzieht, hat das mit ihrem Körper... Nein? Oh, Ja, das ist sehr gut. Sie macht nämlich für sich und ihre Lieben wollene Kleider. Sie sorgt dafür, dass sie Kleidung hat, die sie schützt, auch vor dem Winter, vor dem Schnee und so weiter. Also sie sorgt schon, dass sie auch gesund angezogen sind. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Kleider. Ja, sie stärkt ihre Lenden mit Kraft. Da gab es keine Fitnesscenter damals. Also, ne? Aber kennt ihr das noch? Ich weiß nicht von früher, ich kenne das von meiner Mutter. Wenn die im Garten gearbeitet hat und gegraben hat, wenn sie dann müde geworden ist, dann hat sie sich aufgerichtet und die Hände so in die Lenden gestützt. Und macht die Lenden auch nochmal. Nicht darum, unaufhörlich ne, weitermachen. Noch irgendetwas? Ihr seid richtig gut, ihr habt fast alles gefunden. Ja?
Sie macht ihren Gartenstaub, sie streckt ihre Hände nach der Spindel aus. Also gut für die
Feinmuskeln. Ja, gut für die Feinmuskeln. Bist du Ergotherapeutin? Genau. Sie setzt ihre Hände ein, also sie greift nach der Spindel. Sie arbeitet und arbeiten hat auch wieder was natürlich mit körperlichem Einsatz zu tun, der gut ist. Aber wir wissen auch, dass eine Arbeit, die Erfolg bringt, wenn man dann was sieht, wenn man mit den Händen etwas geschafft hat, dass das gut ist für die Seele. Ne? Das tut auch der Seele gut. Wow, das habe ich geschafft und das habe ich schön hingekriegt und so. Das ist Gott toll. Gehen wir mal zur Seele. Ich fasse das dann nochmal alles zusammen. Was tut sie denn für ihre Seele? Nennt mir mal eine Sache. Ja, sie handarbeitet. Wer von euch hier handarbeitet? Naja, okay. Also wer von euch macht irgendetwas Kreatives? Es muss ja nicht Handarbeit. Malen, basteln, nähen. Ja, das sind dann doch ein paar mehr. Ganz wichtiger Aspekt. Mit den Händen etwas Schönes schaffen. Das tut unserer Seele wohl. Sehr gut. Was haben wir das noch?
Der Seele tut es gut, dass sie angepackt wird vom Mann und Kind, dass sie fleißig ist und dass sie.
Ja, genau. Das tut ihrer Seele gut, dass sie Anerkennung hat. Tut nicht so, als würdet ihr ohne Anerkennung auskommen. Wir alle brauchen ab und zu Anerkennung. Wir alle brauchen ab und zu ein Lob. Und diese Frau bekommt es, aber sie tut auch etwas dafür. Das Lob kommt nicht aus heiterem Himmel. Aber sie sorgt dafür, dass sie zum Beispiel von ihrem Mann gelobt wird. Was macht sie denn, damit ihr Mann sie lobt? Bitte? Genau, sie tut ihrem Mann Gutes. Das beginnt ja dieser Abschnitt. Sie tut ihm Liebes ihr Leben lang. Ist euch aufgefallen, dass da nicht steht, sie liebt ihn ihr Leben lang? Da steht, sie tut ihm Liebes ihr Leben lang. Ja, aber manchmal ist das Gefühl der Liebe ja nicht so da. Ich rede manchmal mit Frauen, die würden ihn am liebsten auf den Mond schießen. Ich habe ja so viel Erfahrung. Ne? Aber sie tun ihm trotzdem Liebes. Seht ihr, das ist der Unterschied. Wenn wir immer nur auf die Gefühle warten, die sind ihm manchmal nicht da. Aber sie entscheidet sich, ihm Liebes zu tun, auch wenn sie sich gerade über ihn geärgert hat oder ihn gerade nicht vom Gefühl her liebt. Und weil sie so ist, wie sie ist, weil sie weise Entscheidungen trifft, darum steht dann am Ende, ihr Mann lobt sie und die Söhne loben sie. Und das ist doch schön, ne? Anerkennung zu bekommen, tut uns gut. Obwohl man uns Deutschen nachsagt, wir können nicht sehr gut mit Komplimenten umgehen. Dann mache ich irgendein Kompliment. Wie heißt du?
Katharina.
Dann komme ich zu Katharina und sage, Katharina, du hast einen schönen Pullover an. Und sie sagt, habe ich ganz billig bei Karstadt gekauft. So machen wir das manchmal, ne? Anstatt zu sagen, oh danke, mir gefällt der auch. Anstatt sich über das Kompliment zu freuen, schieben wir das ganz schnell weg. Und jemand hat gesagt, die Deutschen schieben das Kompliment weg, weil sie es ein zweites Mal hören wollen. Wenn ich dann nämlich sage, Katharina, ich meine das wirklich, das ist ein schöner Pullover, das geht dann so runter wie Öl. Also sie akzeptiert Anerkennung und freut sich darüber. Und das tut ihrer Seele wohl. Und wir sollten das, bitte? Ja, genau, das ist so schwer. Wir brauchen das. Wir müssen einander mal sagen, es ist schön, dass du da bist. Oder ich freue mich, dich zu sehen. Und es nicht als Floskel, sondern wirklich sagen, es ist schön, dass es dich gibt. Wann hast du das zuletzt irgendeiner Person gesagt? Das ist so, so wichtig, dass wir einander auch anerkennen. Oder wenn wir heute Susanne das schon machen, indem sie auf die Deko aufmerksam gemacht hat. Anstatt diese Dinge so selbstverständlich hinnehmen. Wenn ich da sehe, wie eure Kuchentafel wieder ausgesehen hat. Ich kann ja nur neidisch werden. Ich gehöre überhaupt nicht in die Küche. Da bin ich eine totale Niete. Lasst mich einen Kuchen backen und ihr würdet nie Kuchen kriegen. Backt da einen Kuchen. Heute Morgen noch mal ganz schnell hat mir eine gesagt, noch einen Kuchen gebacken und so. Naja, toll. Da haben wir unterschiedliche Gaben und dann entsteht da etwas Wunderschönes. Das ist richtig so. Aber das tut der Seele gut. Selbst so eine Deko, ne, in einen Raum kommen, wenn hier nur kahle Tische wären und nichts auf den Tischen stünde, dann hätten wir auch einen Frauentag. Aber ich glaube, unsere Seele würde ein bisschen verhungern an leeren Tischen. Und jetzt haben wir eine Deko, an der wir uns freuen können. Wir hatten super Musik, an der sich unsere Seele erfreuen konnte. Da können wir alles sagen, ist doch gar nicht nötig für einen Frauentag. Wir haben die Bibel, wir machen eine Bibel erwarten, das reicht. Es reicht eben nicht. weil es dann nur das geistliche Leben anspricht. Und wir müssen den Menschen immer in seiner Ganzheit sehen. Denn der Mensch ist Leib, Seele und Geist. Darum, wir haben leiblich gut gegessen, oder? Ist irgendjemand hungrig geblieben heute Mittag? Selber schuld. Da gab es genug. Ne? Aber wir tun auch etwas für die Seele. Und darum, ne, und die Seele der Frauen ist ein bisschen anders als die Seele der Männer. Die können kahle Tische haben und sind trotzdem glücklich. Der Matthias Rüther, unser Schulleiter, ne, hat das gerade erzählt. Der war zu einem Männerfrühstück eingeladen. Und dann hat er, vorher haben die Männer gesagt, oh Matthias, du wirst dich freuen, das ist ein so tolles Frühstück. Und er hatte ja von seiner Frau, die spricht auch manchmal auf Frauenfrühstückstreffen, gehört, wie Frauenfrühstückstreffen aussehen. Ne? Und ich kann euch sagen, wenn ich zu Frauenfrühstückstreffen sehe und sehe, was da aufgefahren wird an Buffets und Vielseitigkeit, das ist ja Wahnsinn. Aber so, dann hat er sich auf ein Männerfrühstück gefreut und war so in Gedanken bei dem, was seine Frau so von Frauenfrühstückstreffen erzählt hat. Und dann kam man dahin und sagte, es gab Brötchen und Mett und Zwiebel. Punkt. Mett und Zwiebel. Er sagt, hohe Riesenberge von Mett und Zwiebel und keine Auswahl, nichts anderes. Es gab Brötchen und Mett und Zwiebel. Und das war das Männerfrühstück. Und ich sage, ja, war es denn gut? War das ein gutes Männerfrühstück? Bist du ermutigt nach Hause gekommen? Ja, sagt er, super. Wir hatten alles, was wir brauchten. Also wir nicht, ne? Nee, wir wären damit nicht zufrieden. Diese Frau tut etwas für ihre Seele. Auch, dass sie sich schön anzieht. Habt ihr das? Habt ihr das? Super. Ja, genau. Sie zieht sich schön an. Und das hat auch diese Gruppe hier, die hat diese schönen Kleider ein bisschen auf den Körper bezogen. Aber ich habe gesagt, wisst ihr, dem Körper, dem ist das völlig egal. Ob in einem Jogginganzug oder Schlafanzug oder Abendkleid, dem Körper ist das egal. Aber meiner Seele ist das nicht egal, was ich anhabe. Und das ist tatsächlich schön machen, auch für sich selbst. Wenn wir sollten nie denken, ach, es kommt ja kein Mann nach Hause, wenn ich so jetzt an die Alleinstehenden denke. Warum soll ich mich schön machen? Mach dich schön um deiner selbst willen. Dass wenn du im Spiegel schaust, dich freuen kannst an dem, wie du aussiehst. Das tut deiner Seele wohl. So, Seele. Und was tut sie für ihr geistliches Leben? Eine Sache. Müsst ihr nur eine nennen.
Sie ist mildtätig.
Sie lebt also den Charakterzug, den Gott auch von ihr möchte. Kümmert sich um die Armen. Ne? Sie ist mildtätig. Was tut sie noch für geistliches Leben? Tatkräftig. Ja, und setzt ihre Gabe ein. Das ist auch ein geistliches Element, dass sie ihre Gaben, die sie hat, auch einsetzt. Habt ihr noch etwas? Sie ist gottesfürchtig. Was heißt das eigentlich? Sie fürchtet Gott. Was heißt das? Anna? Aha, sie gibt Gott die Ehre. Ja, sie nutzt ihre Begabung. Gottesfürchtig heißt, ich nehme ihn ernst. Das heißt, ne, Gott fürchten heißt nicht, ich habe Angst vor ihm, aber ich nehme ihn ernst. Ich tue darum das, was er sagt und ehre ihn mit meinem Leben. Mildtätig sein, wie ihr gesagt habt, tatkräftig sein, Gaben einsetzen. Ich ehre ihn mit meinem Leben. Habt ihr noch irgendeine Sache? Bitte? Ja, die hat Vertrauen. Woran habt ihr das denn gemerkt? Die Lacht des kommenden Tages. Ja, wer von uns lacht des kommenden Tages? Wir haben alle so gewisse Zukunftsängste, oder? Susanne lacht jetzt, aber lachst du auch des kommenden Tages? Schön. Aber ganz oft ist es doch so, ne, dass diese Frage, was wird, wenn ich krank werde, was wird, wenn ich alt werde, mich selbst nicht mehr versorgen kann, was wird, wenn? Die Frage treibt uns ganz oft um. Und diese Frau lacht des kommenden Tages, und das hat Antje richtig gesagt, warum? Sie vertraut ihrem Gott. Der ihr heute nahe ist, der ihr heute beisteht, ist morgen derselbe. Und der wird auch morgen da sein. Und wenn da steht, dass Kraft und Würde ihr Gewand sind, was heißt das denn? Woher kriegt sie denn ihre Kraft? Aus der Ruhe? Schläft also doch genug. Nein, diesen Frieden, genau. Aber woher bekommen wir Kraft? Von Gott. Das heißt, ich muss an die Kraftquelle angeschlossen sein, um diese Kraft zu bekommen. Und Würde, woher bekomme ich Würde? Oh, von Gott. Ne? Und darum, wir haben Kraft und Würde von Gott. Da steht, Kraft und Würde sind ihr Gewand. Könnt ihr sehen, wie diese Frau durch den Alltag geht? Nicht mit Entschuldigung, dass ich auch auf dieser Welt bin, ne? Mit hängenden Schultern. Würde hat zu tun mit aufrechtstehen, mit dem Kopf hochhalten, nicht Nase hochhalten, Kopf hochhalten. Dieser Würdebewusstsein, die wir haben als Königskinder. Und so merken wir, diese Frau, ich fasse das jetzt nochmal zusammen, geht durch ihr Leben und achtet auf alle drei Bereiche. Sie bringt ihre Nahrung von ferne. Sie isst also nicht nur Pudding, denn wenn wir nur Pudding essen, haben wir bald Pudding in den Knien, ne? Das geht nicht. Sie bewegt sich in frischer Luft. Sie sorgt sich um die richtige Kleidung. Sie kleidet sich der Situation angemessen, wenn da steht, wollene Kleider für den Schnee. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich muss hier die Uhr ein bisschen im Auge behalten. Wir sind ja oft ganz schön eitel, ne? Und wir wollen lieber schön sein, als uns vor der Kälte schützen. Nein? Als Kind, ich komme aus so einer ganz armen Familie und dann hatten die anderen in meiner Klasse schon damals diese Skihosen, nannte man das, mit so einem Steg unterm Fuß. Könnt ihr euch daran erinnern? So einige, ne, sind so ein bisschen nah an meinem Alter, die können sich daran erinnern. Aber wir hatten kein Geld für solche Hosen. Und dann musste ich eine Trainingshose anziehen unterm Rock. Und könnt ihr euch vorstellen, wie bollerig das aussah? Und die in der Klasse, die nannten mich sowieso schon Bauerntrampel und Brillenschlange. Und jetzt musste ich auch noch solches anziehen. Und darunter hatte ich Kniestrümpfe an. Kniestrümpfe und dann Trainingshose und dann so einen Rock darüber. Alles abgetragene Sachen von Cousinen und Cousins, die älter waren als ich. Und dann sollte ich zur Schule gehen. Und ich habe mich so geschämt. Und dann weiß ich immer, dass ich von zu Hause weg bin, musste ich um eine Kurve und dann wusste ich, dass meine Mama mich nicht mehr sehen kann. Und das Erste, was ich getan habe, ist Trainingshose aus, in den Tornister gesteckt und dann zur Schule bibbernd, Kniestrümpfe, ne, und Rock, bei Minustemperaturen, in Schnee. Aber lieber schön sein, als, ne, als ausgelacht werden. Denn wer schön will sein, muss leiden Pein. Und der zieht sich dann oft nicht entsprechend an. Das war bei dieser Frau nicht so. Sie hat dafür gesorgt, dass die Familie das hatte, was sie braucht. Und ich glaube auch, dass sie genug geschlafen hat. Dann, sie kümmert sich um ihre Seele. Unzufriedenheit, das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, ist ein richtig großer Krafträuber. Wenn wir unzufrieden sind, wenn wir undankbar sind, wenn wir rumnörgeln, dann fehlt uns ganz schnell ganz viel Kraft. Diese Frau hat dafür gesorgt, dass ihr Mann zufrieden ist und sie hat dafür gesorgt, dass es in ihrem Hause wohl zugeht, dass die anderen im Haus zufrieden sind. Und weil sie für Zufriedenheit gesorgt hat, konnte ihre Seele auch zufrieden sein. Hat ihre Seele auch das bekommen, was sie brauchte. Dann auch, dass sie sorgfältig mit ihrer Zunge umgeht. Das haben mildtätig, habt ihr gesagt, aber auch, wie sie mit ihrer Zunge umgeht. Habt ihr schon mal gemerkt, wie schnell Worte Atmosphäre vergiften können? Und vergiftete Atmosphäre ist das Letzte, was unserer Seele wohltut. Wenn wir wollen, dass es der Seele wohltut, dann müssen wir auch für gute Atmosphäre sorgen und auf unsere Zunge achten, mehr als auf alles andere. Weil ein falsches Wort, ein hässliches Wort, eine Stichelei kann schon die ganze Atmosphäre verändern. Und darum, wenn von ihr gesagt wird, dass sie sorgfältig mit ihrer Zunge umgeht, das gefällt mir so gut und da möchte ich von ihr lernen. Was tut sie noch? Sie freut sich über Komplimente, das haben wir schon gesagt. Und wenn ihr etwas gelungen ist, dann merkt sie das auch selbst. Manchmal sagen wir, das darf man gar nicht selbst merken und schon andere schon gar nicht. Ne? Und Lob, das muss man immer gleich weitergeben an Gott und den Tadel, den stecke ich in die eigene Tasche. Nein, wenn wir die Briefe lesen im Neuen Testament, Paulus hat die Gemeinden gelobt, da wo es etwas zu loben gab, hat sich an ihnen gefreut und hat ihnen das auch gesagt. Und diese Frau freut sich auch über Lob. Und dann dieser eine Vers, da heißt es in dem Vers 22, schaut mal, und da ist dieses Wort selbst. Ich hoffe, ihr habt die Übersetzung, in all euren Übersetzungen steht das Wort selbst. Das ist der einzige Vers, wo selbst steht. Und ich habe ja vorhin gesagt, das selbst kann auch gefährlich sein. Ich will was für mich selbst, ne, Selbstzweck. Oder Selbstliebe, das sind ja Ausdrücke, die wir nicht wollen. Aber hier steht, sie macht sich selbst Decken. Die hat so viel für andere getan, aber für sich selbst macht sie auch Decken. Merken wir etwas? Sie hat ihre eigenen Bedürfnisse nicht einfach ignoriert. Sie wusste, dass sie auch eine gemütliche Ecke braucht. Einen Ort, an den sie sich einkuscheln kann in eine Decke. Und ich kann sie da sitzen sehen mit einem guten Buch. In einer Sofaecke, eingerollt in ihre Decke, die sie sich selbst gemacht hat. Vielleicht auch ohne Buch. Einfach mal still sein, ruhig sein. Aber wisst ihr, dass viele, viele Menschen Angst haben vorm Ruhigsein? Angst vor der Stille? Und unsere jungen Leute, die tun mir manchmal richtig leid. Dann könnte es mal still sein und dann stecken sie sich Knöpfe ins Ohr und dröhnen sich wieder voll. Ich sehe unsere Bibelschüler, egal was die machen, ob die putzen oder sonst was, sie haben ihre Knöpfe im Ohr. Aber mal still werden ist nicht ganz einfach. Denn beim Stillwerden kommen vielleicht auch Erinnerungen hoch, die wir nicht wollen. Kommen vielleicht auch Gedanken hoch, die wir nicht wollen. Diese Frau, glaube ich, hat ihr Leben geordnet. Sie kann Stille aushalten. Sie muss nicht Angst haben vor dem, was hochkommt. Sie macht sich selbst Decken. Sie hat nutzt ihre Gaben, auch das ist ein geistliches Element, aber auch ein seelisches Element. Wenn ich eine sinnvolle Aufgabe habe, und das ist, warum zum Beispiel Arbeitslose manchmal sehr unglücklich sind, weil sie keine sinnvolle oder das Gefühl haben, sie haben keine sinnvolle Aufgabe oder ihr Leben hat keinen Wert mehr, weil sie jetzt keine sinnvolle Aufgabe haben. Das ist ganz wichtig, eine sinnvolle Aufgabe zu haben. Das tut der Seele gut. Und dann zu sehen, wie sie Chancen hat, Armen zu helfen, wie andere sich freuen an dem, was sie auch für andere tut. Auch das ist, ne? Verteilte Freude ist doppelte Freude oder geschenkte Freude ist doppelte Freude. Sie macht anderen Freude und empfängt dadurch auch Freude. Und sie kümmert sich um ihr geistliches Leben. Das ist gar nicht so ausgesprochen in diesen Versen, bis auf dieser eine Vers, wo da steht, sie fürchtet Gott. Und das ist ja ein deutlicher Hinweis, dass sie mit Gott lebte. Aber all die anderen Dinge, die ihr auch gesagt habt, sie lacht des kommenden Tages. Das muss doch von Vertrauen reden. Wieso könnte sie sonst des kommenden Tages lachen? Dass sie Kraft hat. Das ist nur möglich, weil sie angeschlossen ist an die Kraftquelle. Dass sie die Lasten von gestern nicht mehr tragen muss. Auch das lässt sie im Blick auf das Morgen lachen. Und sie weiß, sie ist ein wundervolles, geliebtes Geschöpf von Gott. Sie ist ihrer Würde bewusst. Sie geht mit ihrem Kopf hoch. Und ich habe dann eben geschrieben, weil sie an seine Hand geht, lacht sie des kommenden Tages. Der Morgen muss ihr keine, oder das Morgen muss ihr keine Angst machen, denn in den Armen des himmlischen Vaters findet sie letzte Geborgenheit und Zuflucht. Hab dich lieb, kümmere dich um deine Seele. Und diese Betonung will ich heute auf besondere Weise geben. Es geht ja um unsere Seele an diesem Frauentag, weil ich nochmal, das will ich nochmal betonen, immer wieder merke, viele Frauen kümmern sich um den Leib und um das geistliche Leben und vernachlässigen ihre Seele. Aus was für Gründen auch immer. Weil sie Angst haben, sie dürften das nicht, weil sie Angst haben, das ist egoistisch, weil sie meinen, ich weiß nicht was. Und wenn wir diesen Aspekt in unserem Leben vernachlässigen, dann werden wir ganz schnell unsere Freude verlieren. Wenn du dieser Aufforderung nachkommen willst, musst du dich um deinen Körper, deine Seele und deinen Geist kümmern. Und nur da, wo wir Acht haben auf alle drei Bereiche, kann unser Leben rundlaufen. Nur da, wo wir Sorge tragen um alle drei Bereiche, erfahren wir das erfüllte Leben und das übersprudelnde Leben, das sich Gott für uns gedacht hat. Es gibt so viele Frauen, die sich nicht lieb haben und darum zufrieden sind mit bloßem Existieren. Aber Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben und Leben im Überfluss haben. Gott möchte uns so reich beschenken. Darum hab Acht auf deine Seele und gib ihr, was sie braucht. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Was deiner Seele wohltut, muss nicht unbedingt meiner Seele wohltun. Und da müsst ihr auch aufhören, einander zu vergleichen. Oder wir müssen aufhören. Der eine wird erquickt dadurch, dass er ein gutes Buch liest. Und ein anderer sagt, wenn ich eine Stunde durch den Wald spazieren gehe, das tut meiner Seele gut. Ein anderer sagt, ein Nachmittag mit meiner Freundin bei einer Tasse Tee, das tut meiner Seele gut. Und der nächste sagt, ich lege mich in die Badewanne und vergesse die Welt da draußen, das tut meiner Seele gut. Und manchmal tut einfach Schlafen unserer Seele gut. Finde heraus, was deiner Seele wohltut und dann gib ihr, was sie braucht. Trag gesunde Sorge um deine Seele, damit dein Lebensrad rund läuft. So, das ist das Thema, das wir abschließen wollen. Und jetzt machen wir wieder ein paar Minuten Pause und steigen noch einmal in die rosa Zettel ein. Okay? Könnt ihr noch? Könnt ihr noch zuhören? Aufstehen, Luftsprünge machen, tief Luft holen, was auch immer. So, jetzt gehen wir mal zurück. Unsere Seele, unserer Seele geht es jetzt gut. Geht es eurer Seele gut? Wäre doch mal eine andere Frage. Nicht einfach, wie geht es dir, sondern geht es deiner Seele heute gut? Ja, wenn es uns gut geht, wenn wir aus der Fülle heraus leben, wenn unsere Beziehung zu Gott in Ordnung ist, dann können wir auch für andere da sein. Und für andere da sein, in einer Zeit, in der so viele Kummer haben, in der so viele, wie ich vorhin schon sagte, entmutigt sind, traurig sind, Schlimmes erlebt haben, verletzt sind, enttäuscht sind, ist es so wichtig, dass wir offene Augen haben füreinander. Und wir haben jetzt schon ein paar Antworten gegeben. Wer kann denn helfen? Also Frauen, die Antworten geben können aus der Schrift, die Jesus im Mittelpunkt haben, die nach den Prinzipien von Römer 12 leben. Und eine Antwort ist Frauen, die wissen, dass Worte eine große Macht haben. In der Seelsorge, in dem Maße, wie wir uns um andere kümmern, haben Worte natürlich immer auch eine große Rolle. Was wir sagen, spielt ja eine ganz, ganz große Rolle. Wie wir mit dem anderen umgehen, spielt ja eine ganz, ganz große Rolle. Und wir wissen von den Sprüchen her, dass Worte eigentlich immer beides können. Lesen wir mal, schlagen wir mal die Sprüche auf. Jetzt müsst ihr gar nicht viel blättern. Wir sind ja noch in den Sprüchen, wir waren ja bei Sprüche 31. In Sprüche 12, da heißt es in Vers 18, ganz bekannt eigentlich, wer unvorsichtig redet, sticht wie ein Schwert, aber die Zunge der Weisen ist heilsam. Also, was steht hier? Was kann die Zunge? Verletzen wie ein Schwert oder sie kann heilen. Sie kann beides. Und je nachdem, wie wir unsere Zunge einsetzen, kann sie verletzen oder heilen. In Sprüche 12, Vers 25, ich lasse euch das jetzt nicht mehr alles suchen, weil wir sonst nicht durchkommen. Ne? 12, Vers 25, Sorge im Herzen macht krank. Aber ein freundliches Wort erfreut. Was können Worte tun? Erfreuen. Ein freundliches Wort erfreut. Ja, da müssen wir auch noch lernen, uns viel öfter ein freundliches Wort zu sagen. Im Neuen Testament steht, sei freundlich gegen jedermann. Und wisst ihr, was wir hinzugefügt haben? Sei freundlich gegen jedermann und fang um 10 Uhr damit an. Dann sagen wir, ich bin halt ein Morgenmuffel. Vor 10 Uhr kann ich nicht freundlich sein. Am Frühstückstisch kann noch keiner ein freundliches Wort von mir hören. also dieses und fang um 10 Uhr damit an, steht nicht in der Bibel. Ne? Seid freundlich gegen jedermann. Also freundliche Worte erfreuen das Herz. In Sprüche 15, wir blättern ein bisschen weiter, Vers 1, eine versöhnliche Antwort stillt den Zorn, aber ein hartes Wort erregt Grimm. Aha, und das wird ähnlich nochmal in Vers 4 gesagt. Eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens, aber eine lügenhafte macht Herzeleid. Also die Zunge kann entweder Zorn stillen, Streit schlichten oder aber auch, wie es hier steht in Vers 1, Grimm erregen. Und so oft ergibt ein Wort das andere und der Ärger wird immer größer und aus einem Wortgefecht wird dann schließlich ein richtig heftiger Streit. Das alles machen Worte. Sprüche 16, Vers 24 gefällt mir richtig gut, weil mir dieser Vers zeigt, dass die Bibel schon vor 3000 Jahren mehr wusste als die Ärzte heute. Heute redet man ja ganz viel von psychosomatischen Erkrankungen. Man weiß, dass Seele und Körper ganz eng zusammenspielen. Und guck mal, was da steht. Die Reden des Freundlichen sind Nektar. Sie trösten die Seele und erfrischen das Gebein. Aha. Also wenn wir Worte reden, die gut für die Seele sind, dann hat das auch eine Auswirkung auf den Körper. Und das haben wir vielleicht auch schon erlebt, dass wenn es uns innerlich gut geht, kann man körperliche Wehwehchen viel besser ertragen. Ne? Aber wenn es einem innerlich nicht gut geht, dann kann einem der kleinste Schmerz schon zu schaffen machen. Das gehört ganz, ganz eng zusammen. Noch einmal, die Reden des Freundlichen sind Nektar. Sie trösten die Seele und erfrischen das Gebein. Also freundliche Worte trösten die Seele und stärken den Körper. Und in 25, 15, den Vers nehmen wir auch noch, da heißt es, dass Worte auch eine harte Nuss knacken können. Da heißt es in Vers 15, durch Geduld wird ein Fürst versöhnt und eine milde Zunge bricht die Härte. Also, ne, so eine milde Zunge bricht die Härte. Da ist vielleicht Widerstand, aber wenn wir dem immer wieder mit Milde begegnen, wenn wir da geduldig sind, dann können wir vielleicht diesen Widerstand brechen. Und ich habe für mich geschrieben, Worte können auch eine harte Nuss knacken oder Mauern einreißen. Wie oft haben Worte das schon vermocht, dass wir milde Worte, nicht du musst, du sollst, nicht Druck. Also Worte haben eine gewaltige Macht, aber es ist ja so, was drinnen ist, kommt raus. Ich kann natürlich keine liebevollen Worte sagen, wenn keine Liebe im Herzen ist. Ich kann nicht heilsame Worte sagen, wenn ich nicht heil bin. Ich kann nicht linde oder milde Worte sagen, wenn keine Mildtätigkeit im Herzen ist. So ist das nun mal, dieses Prinzip. Was drinnen ist, kommt raus. Und manchmal kommen da nicht so gute Dinge raus. Wisst ihr, was ich einmal von einer Frau gehört habe? Oder über eine Frau. Sie ist so lange schön, bis sie ihren Mund aufmacht. Ja, oh. Diese Reaktion war jetzt genau richtig. Stellt euch vor, alle die Schönheit, die man vielleicht nach außen ausgestrahlt hat, wird kaputt gemacht durch das, was man sagt. Wir können nicht genug Acht haben auf unsere Worte. In Epheser, da heißt es, dass wir das reden sollen, was dem anderen Segen bringt, was dem anderen wohltut. Und wir reden so oft so viele Dinge, meins vielleicht gar nicht so übel, aber es hilft dem anderen auch nicht, es ist nicht gerade hilfreich. Und wir wollen einander doch ermutigen, auferbauen, dem anderen helfen, seinen Weg ein bisschen leichter zu gehen. Und darum ist es wichtig, dass wir genau auf unsere Worte achten, aber vielmehr müssen wir auf unser Herz achten, weil was drinnen ist, kommt raus. Und in Sprüche 4, Vers 23 steht dieser Vers, vor allem behüte dein, was steht da? Dein Herz. Vor allem behüte dein Herz, denn was drinnen ist, kommt raus. Und da sind auch so Verse, Sprüche 10, Vers 11, da geht es um eine gerechte Zunge. Und gerecht nicht nur im Sinne von gerecht gemacht durch Christus, sondern fair sein, unparteiisch sein. Das ist hier gemeint mit einer gerechten Zunge. Dann in Sprüche 10, Vers 20 geht es um eine echte oder eine wahre Zunge, dass man nicht billige Floskeln sagt, sondern dass das, was man sagt, auch authentisch ist, echt und wahr. In Sprüche 12, Vers 18, da geht es darum, dass wir behutsam, nicht voreilig sind, sondern weise und vorsichtig. Und in Sprüche 15, Vers 4, linde und freundlich, sanft und liebevoll. Also auf unsere Worte achten oder vielmehr auf unser Herz achten. Denn wenn wir anderen helfen wollen, auferbauen wollen, ist es nicht egal, was wir reden. Bitte versteht mich nicht falsch, man kann auch mal einen Witz erzählen und herzhaft lachen. Und das tut richtig gut, das tut einer Seele richtig gut. Ich habe vor ein paar Wochen schon eine WhatsApp geschickt gekriegt. Und wenn man so alt ist wie ich, ich kann euch sagen, da kriegt man seltsame WhatsApps geschickt. Und in dieser WhatsApp sitzt eine alte Dame hinterm Steuer. Sie hält dieses Steuer krampfhaft fest. Man sieht, dass sie ganz schnell fährt. Und dann sagt sie, ich muss so schnell fahren, sonst vergesse ich, wo ich hin will. Ja. So, also solche WhatsApps kriege ich dann. Ne? Und dann kann ich einmal herzhaft darüber lachen. Das tut meiner Seele auch gut. Lachen tut der Seele richtig gut. Und da muss ich manchmal die Leute fragen, wann hast du das letzte Mal herzhaft gelacht? Nicht jeder, der lacht, freut sich auch. Es gibt auch aufgesetztes Lachen. Es gibt auch künstliches Lachen. Es gibt auch so eine Schadenfreude. Dieses Lachen meine ich auch nicht. Aber herzliches Lachen tut der Seele gut. Und wisst ihr, ab und zu müsst ihr einfach spielen. Dann kann man auch herzlich lachen. Also egal wie müde ich bin, meine Gastgeberin, das sage ich jetzt mal vor Zeugen, die muss heute Abend noch spielen. Wir haben nämlich vorgestern gespielt, als ich angekommen bin. Und sie und ihr anderer Gast haben mich alles verlieren lassen. Und so fahre ich nicht nach Hause. Jetzt kommt die Revanche. Und einer unserer Lehrer hat gesagt, Anita, die Tatsache, dass du schon über 40 Jahre im Dienst stehst, 50 Jahre jetzt eigentlich, ohne je ein Anzeichen von Burnout erlebt zu haben, hat damit zu tun, dass du spielst. Eine gute Prophylaxe, wirklich. Bitte? Das tut meiner Seele gut. Ja, spielen tut meiner Seele gut. Dann aber kommen wir wieder zu einem ernsten Thema. Wir Frauen, wenn wir anderen helfen wollen, müssen wir uns mit dem Thema Leid auseinandergesetzt haben. Denn wenn Menschen Hilfe brauchen, dann ist es ja oft, weil sie in einer leidvollen Situation sind. Und dieses Leid hat ganz viele verschiedene Gesichter. Und über Leid gibt es ganz seltsame und auch verkehrte Ansichten. Zum Beispiel, dass Leid immer vom Teufel kommt. Das sagt uns die Bibel nicht. Oder dass Leid immer mit Sünde zu tun hat. Kann, aber die Bibel sagt nicht, dass Leid immer die Folge von Sünde ist. Als ich von den Philippinen zurückkam, schwer krebskrank, dann sagte mir eine liebe Schwester, wie viel Sünde muss es in deinem Leben geben, wenn Gott dir Krebs schickt? Ich glaube, dass Gott den Krebs geschickt hat, das glaube ich schon. Aber ich glaube nicht, dass Sünde der Grund dafür war. Und darum ist es gut, auch wenn man die Bibel liest, sich mal mit der Frage des Leides auseinanderzusetzen. Ihr habt auch da ein paar Verse auf der Seite 4. Was soll das Leid bewirken oder offenbaren? In Markus 5, ich sage euch jetzt nur, wir können das ja nicht mehr alles lesen. In Markus 5, da ist es diese Geschichte, wo die blutflüssige Frau, ne, die schon so lange krank ist, die alles aufgegeben hat, die all ihren Besitz in die Ärzte gesteckt hat und sie hat keine Hilfe bekommen. Und ihr Leben muss furchtbar ausgesehen haben. Sie hatte ja eine Krankheit, den Blutfluss, der hat sie unrein gemacht. Sie hatte keine sozialen Kontakte, sie war sehr, sehr einsam. Sie konnte nicht am religiösen Leben teilnehmen. Und ja, diese Frau, Wir wissen gar nicht, warum dieses Leid sie betroffen hat, aber eines wissen wir, dieses Leid demonstriert die menschliche Ohnmacht. Denn menschlich gesehen war absolut nichts mehr zu machen und gleichzeitig Gottes Allmacht. Denn Jesus, sie braucht nur Jesus anzurühren und sie ist gesund. Also manchmal will Gott einfach demonstrieren, wie ohnmächtig und abhängig wir sind von ihm, damit er seine Allmacht offenbaren kann. Oder in Johannes 9, die Geschichte kennt ihr auch, dieser Blinde. Die Pharisäer kommen natürlich sofort und sagen, ja, wer hat denn gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Und Jesus sagt, es geht gar nicht um Sünde, sondern er ist blind, weil Gott sich hier verherrlichen will. Aha, also Leid kann dazu dienen, dass Gott verherrlicht wird. In Römer 1, da sehen wir, dass Leid auch Folge von Sünde sein kann, ja. Da heißt es dann, sie haben den Schöpfer nicht geehrt, sie haben sich den Nichtigen zugewandt, sie haben Götzen angebetet und dann heißt es, darum hat Gott sie dahin gegeben. Und ihr Leid ist jetzt wirklich Folge ihrer Gottlosigkeit und sie erleben viel Leid. Dann Jesaja 26, Vers 9, da steht, dass Gott durch Leid Menschen zur Umkehr ruft. Und ist das nicht oft so? Viele Menschen können das auch berichten. Können das erzählen. Ich bin Gott weggelaufen, aber dann hat er mich in eine leidvolle Situation geführt. Vielleicht auch gar nicht weggelaufen von Gott, aber die Beziehung war vielleicht nicht mehr so eng. Und dann ist man in eine leidvolle Situation gekommen und hat Gott ganz neu gesucht. Und die Beziehung zu Gott war hinterher umso tiefer, umso inniger. Wenn wir jetzt Zeit hätten, ich wünschte, ich könnte einige von euch fragen, habt ihr das erfahren? Und ich bin sicher, wir könnten einige Zeugnisse hören. Meine Krebsgeschichte war eine lange, ich habe 5 schwere Krebsoperationen hinter mir, war eine lange Leidensgeschichte. Und da gab es auch dunkle Stunden und da gab es auch Entmutigung. Aber wisst ihr, ich möchte die Zeit nie, nie missen. Was diese Zeit gemacht hat mit meinem Gott und mir, was diese Zeit bedeutet hat für meine Liebesbeziehung zu ihm, ich möchte es nicht missen. Leid, ein Ruf zur Umkehr. Oder in Hebräer 12, Vers 10 lesen wir, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, auf dass wir Anteil haben an seiner Heiligung. Also Leid kann auch ein Heiligungsmittel sein. Und eigentlich wünschen wir uns das ja, heiliger zu werden, Jesus ähnlicher zu werden, umgestaltet zu werden. Dann habt ihr noch 1. Petrus 4, Vers 12. Da ist Leid auch ein Mittel zur Selbstprüfung. Manchmal ist es gut, dass wir uns in leidvollen Situationen diese Frage stellen, was hat mich in diese Situation gebracht? Nicht zu schnell abhaken. Ich gebe mal ein Beispiel. Da ist ein Land, ein geschlossenes Land, und die Regierung hat verboten, Bibeln in das Land zu bringen. Das ist ein Gesetz, so verboten. Jetzt übertrete ich dieses Gesetz, weil ich denke, Bibeln sind wichtig, ich bringe Bibeln in das Land und ich werde erwischt. Jetzt lande ich im Gefängnis. Habe ich mir das selber zuzuschreiben? Ja, manchmal, ne? Und dann sagen wir, ja, das ist um Jesu willen. Ne? Und dann, ne? Und manchmal leiden wir ja tatsächlich um Jesu willen, ist keine Frage. Aber wenn ich bewusst das Gesetz eines Landes übertrete, dann leide ich auch, weil ich bewusst ungehorsam war und mich nicht unterstellt habe der Obrigkeit. Also da müssen wir aufpassen. Und darum kann Leid auch eine Selbstprüfung sein. Was hat mich in diese Situation gebracht? Und wenn wir, das habt ihr alles in euren Notizen stehen, wichtige Wahrheiten für unseren Umgang mit Leidenden. Leid im Leben der Gläubigen ist niemals Strafe. Bitte nehmt das mit. Immer wieder, wenn Leute in leidvolle Situationen kommen, höre ich den Satz, warum straft Gott mich so? Habt ihr bestimmt auch schon gehört, vielleicht sogar gedacht. Aber Leid im Leben der Gläubigen ist nie Strafe, denn die Strafe liegt auf ihm, auf Jesus, auf dass wir Frieden hätten. Was wäre das denn für ein Gott, wenn er erst seinen Sohn straft für meine Sünde und dann straft er mich auch noch für meine Sünde? Das wäre kein gerechter Gott. Jesus hat die Strafe für meine Sünde getragen. dass der Herr mich züchtigen muss ab und zu, das ist eine andere Frage. Aber die Strafe liegt auf ihm. Dann Leid wird klein im Licht der Herrlichkeit. Manchmal ist es gut, wenn wir im Leid, einer unserer Lehrer hat immer gesagt, manchmal muss Gott uns auf den Rücken legen, damit wir besser nach oben schauen können. Und auch das ist eine Wahrheit, denn im Leid denken wir manchmal daran, dass das Leben hier sehr kurz ist und eine ewige Herrlichkeit wartet auf uns. Auch Leid muss uns zum Besten dienen, das ist eine biblische Wahrheit, aber seien wir vorsichtig, wann wir sie dem Menschen um die Ohren hauen. Erzähle ich euch schnell eine Geschichte, ein verlobtes Pärchen und der junge Mann entscheidet sich, diese Verlobung zu lösen. Und an diesem und diesem Sonntag wird er ihr das sagen. Sagt ihr aber nichts im Vorfeld, sondern sagt nur du, wir treffen uns am Sonntagnachmittag und so. Und sie freut sich natürlich, macht sich schön für ihn. Und dann kommt er und sie denkt, er will sie abholen, damit sie was Schönes unternehmen. Und er sagt ihr, wahre Geschichte übrigens. Und er sagt ihr, du, ich bin eigentlich nicht gekommen, um mit dir auszugehen, sondern um dir zu sagen, dass unsere Beziehung zu Ende ist. Ich möchte heute unsere Verlobung lösen. Und sie ist Frau. Sie fängt natürlich an zu weinen, kann das überhaupt nicht fassen, nicht einordnen, fängt an zu schluchzen und er sagt, hör auf zu flennen, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Also diesem Kerl hätte ich am liebsten den Hals umgedreht. Oh, das kommt doch ins Internet, sowas, ne? Wenn ich solche Dinge sage, naja, macht nichts, würde ich trotzdem gerne. Das stimmt zwar, das ist eine Wahrheit, die im Wort Gottes steht, aber im falschen Augenblick von der falschen Person gesagt. Keine Frage. Also auch mit billigen Sprüchen aus der Bibel, oder die sind niemals billig, aber wir dürfen mit Sprüchen aus der Bibel nicht billig und gedankenlos umgehen. Und das ist eben auch ganz wichtig, dass wir einen Leidenden hoffentlich dahin führen kann, dass er eines Tages sieht, auch damit hatte Gott etwas Gutes vor. Das ist was anderes. Das sollte unser Ziel sein in der Seelsorge, den Menschen dahin zu führen. Aber erst braucht er Zeit zum Trauern. Erst braucht er Zeit, seine Warum-Fragen zu stellen. Erst braucht er Zeit, vielleicht sogar seine Wut zum Ausdruck zu bringen. Denn wenn Dinge geschehen, die wir gar nicht einordnen können, dann toben natürlich die Gefühle in unserem Herzen. Und bei Gott dürfen wir unser Herz ausschütten. Und das ist so, so wunderbar. Leid verursacht Traurigkeit und führt manchmal zur Rebellion. Aber Leid, wenn wir ihm nicht davonlaufen, bringt auch Frucht. Große Schwierigkeiten lösen unser Herz von der Erde und verknüpfen es mit dem Himmel. Sie öffnen unser Herz für das, was Gott uns lehren will. Leid ist ein guter Lehrmeister. Dann habt ihr eine Aufgabe für zu Hause. Wer braucht Hilfe? Da habe ich euch ein paar Bibelabschnitte aufgeschrieben. Den einen haben wir sowieso schon behandelt, heute 1. Könige 19. Aber Kranke brauchen unseren Beistand, Verzweifelte, da könnt ihr mal diese Texte für euch selbst lesen und dann auch die Fragen beantworten. Das kann jeder für sich alleine tun. Was tat der Samariter für den Kranken und was kann den kranken Menschen vorgehen? Die Fragen sind ziemlich einfach formuliert. Und dann, wie sieht Hilfe praktisch aus? Da habe ich euch ja schon gesagt, dass wenn wir einem anderen zur Seite stehen, vorhin habt ihr diese Wörter gebraucht wie unterstützen, ermutigen, tragen, ertragen, das alles gehört dazu. Und ich habe euch da ein paar Dinge aufgeschrieben. Reich eine helfende Hand. Und das heißt manchmal, ich koche für die Nachbarin, die es nicht mehr auf die Reihe kriegt, ein Mittagessen und bringe sie rüber. Oder ich helfe ganz praktisch, nehme ihr mal die Kinder ab, damit sie mal zur Ruhe kommen kann. Ganz praktisch werden, dann hör gut zu. Das ist eins der Geheimnisse. Und ich habe für mich aufgeschrieben in meinen Notizen, um gut zuhören zu können, muss ich aufhören zu reden. Wisst ihr, das ist gar nicht so einfach. Also ich meine, ich kann zwar still sein, aber ich höre nicht auf zu reden, sondern beim Zuhören formuliere ich schon alle meine Antworten. Kennt ihr das? Ich höre zwar zu, aber ich bin eigentlich schon dabei, meine Antworten zu formulieren. Zuhören, wirklich hinhören, hören, was der andere zwischen den Zeilen sagt, mal nachfragen, was der andere damit meint, nicht zu schnell meinen, ich habe ja alle Antworten parat. Wirklich zuhören. Gott hat uns einen Mund und zwei Ohren gegeben. Er wusste schon, warum. Das hat sicher nichts nur mit Symmetrie zu tun. Ne? Sei praktisch, damit auch, wenn du, das meine ich jetzt nicht die helfende Hand reichen, sondern wenn du Rat gibst, sei so praktisch, dass der andere diesen Rat auch umsetzen kann. Es gibt manchmal so theoretische Ratschläge, da weiß der andere gar nicht, wie er sie umsetzen soll. Also sei praktisch. Zeig, wie die Schritte aussehen können, die der andere gehen soll. Akzeptiere deine Grenzen. Und das bricht uns keinen Zacken aus unserer wunderbaren Krone, zu sagen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich dir da helfen kann. Und das ist ein Gebiet, auf dem bin ich so unbedarft. Ich kann dir aber vielleicht helfen, jemanden zu finden, der dir auf diesem Gebiet weiterhelfen kann. Also Grenzen akzeptieren. Bleib objektiv. Wenn wir Leid hören, sind wir schnell auch emotional beteiligt und werden dann subjektiv, dass wir dann auch reagieren aus dem Gefühl unseres Herzens heraus und die Sache nicht mehr objektiv beurteilen. Und zum objektiven Beurteilen gehört auch, gerade wenn es um Eheprobleme geht, zu jeder Geschichte gehören zwei Seiten. Leute, zu mir kommen natürlich die Frauen und erzählen ihre ganze Not, ne? Aber da ist auch eine andere Seite und das darf ich nicht vergessen. Und ich habe es einmal erlebt, da war ein Ehepaar, da kannte ich beide sehr gut. Dann hat sie mir ihr Leid geklagt und er hat mir sein Leid geklagt. Und ich habe immer gedacht, gehören die zur selben Ehe? Die Geschichten waren sowas von unterschiedlich, dass ich nicht glauben konnte, die reden von derselben Situation, die reden von der gleichen Ehe. Die haben es so unterschiedlich wahrgenommen und das müssen wir wissen, dass wenn wir auch gerade in Konflikten vielleicht helfen wollen, dass zu jeder Situation zwei Seiten gehören. Dann verurteile nicht, übertreib nicht. Gebrauch das Wort Gottes, das habe ich schon gesagt, das Wort Gottes ist das beste Seelsorgehandbuch, das es gibt. Und wenn wir an das Wort Gottes denken, auch da habt ihr ja einige Verse. In Hebräer 4, Vers 12 wird gesagt, dass das Wort Gottes von Sünde überführt. Römer 10, Vers 17, das Wort Gottes wirkt Glauben. Johannes 3, das Wort Gottes wirkt Wiedergeburt. Psalm 119, das Wort Gottes gibt Wegweisung und Rat. Und in Kolosser 2 lesen wir, das Wort Gottes gibt uns Weisheit. Und es ist diese Weisheit, die wir brauchen, um wirklich Menschen helfen zu können. Und vergiss das Beten nicht. Das ist vielleicht das Allerwichtigste. Bette alles ein, was du tust, ins Gebet. Sorg dafür, dass deine Beziehung zum Herrn in Ordnung ist. Und du bei ihm volle Genüge gefunden hast, denn anderen helfen kannst du nur, wenn du gelernt hast, mit unerfüllten Wünschen zu leben. Solange du dich um deine Bedürfnisse, um alles, was in deinem Leben noch an Mangel erscheint, beschäftigt bist, kannst du nicht offene Augen für andere haben. Darum lese ich diesen Satz noch einmal. Sorg dafür, dass deine Beziehung zum Herrn in Ordnung ist und du bei ihm volle Genüge gefunden hast. Ist er für dich alles, was du brauchst? Wenn ich nur dich her habe, dann habe ich alles, was ich brauche. Wenn deine Beziehung zum Herrn in Ordnung ist und du bei ihm volle Genüge gefunden hast, dann kannst du anderen helfen. Wenn du gelernt hast, mit unerfüllten Wünschen zu leben, dann kannst du anderen helfen. Und das wünsche ich uns, dass wir erstens Gottes Seelsorge immer wieder erfahren, wie liebevoll er mit uns umgeht. Dass wir Sorge tragen um unsere eigene Seele. Sie ist ein kostbarer Schatz und mit kostbaren Dingen gehen wir behutsam um. Und dass wir lernen, offene Augen zu haben für die Seele des anderen. Seelsorge heißt, trag Sorge um die Seele des anderen. Und wenn die Seele des anderen traurig oder entmutigt ist, wenn sie niedergeschlagen ist, wenn sie verzweifelt ist, dann frag dich, wie kann ich helfen? Ich möchte dem anderen zur Seite stehen. Und das wünsche ich euch, das wünsche ich mir, dass wir den Herrn erfahren auf ganz wunderbare Weise, aber dann auch unsere Verantwortung wahrnehmen für uns selbst und für andere. Vielen Dank für euer Mitmachen.